So, das Thema heute, Präsentation, nächste Woche auch noch, unterteilt in didaktische Anforderungen, die ich heute thematisieren möchte, und eher technische Anforderungen, das betrifft die Gestaltung von Präsentationsfolien in der nächsten Woche. Möglicherweise haben Sie unter dem Thema Präsentation sich von vornherein die Nutzung eines Präsentationsprogramms vorgestellt. Das hat sich so eingebürgert, dass man abgekürzt von Präsentation spricht und damit die mediale Unterstützung eines Vortrags durch Präsentationstechnik meint. Ich verstehe Präsentation aber hier erstmal umfangreicher oder umfassender. Und die mediale Unterstützung eines Vortrags im Seminar oder anderswo ist eben nur ein Aspekt und es ist eben nur ein unterstützender Aspekt des Ganzen. Worum es also heute geht, ist noch nicht die Gestaltung von Folien, von Präsentationsfolien, sondern der Seminarvortrag bzw. überhaupt ein Vortrag zur Präsentation der Ergebnisse der eigenen wissenschaftlichen Arbeit bzw. von einem Ausschnitt der Ergebnisse eigener wissenschaftlicher Arbeit vor einem Publikum. Und die Unterstützung eines solchen Vortrags durch ein Handout. Damit ist also auch schon etwas zur Terminologie gesagt. Präsentation meint also hier etwas umfassender, als Sie vielleicht erwartet haben, die medial unterstützte Vorstellung der Ergebnisse Ihrer wissenschaftlichen Arbeit vor Publikum, umfasst den mündlichen Vortrag, umfasst unterstützende Materialien, das sind die beiden Punkte, die ich heute behandle, und umfasst den Einsatz von Präsentationsmedien, das ist das, was wir in der nächsten Woche als abschließende Vorlesung dann behandeln werden. Ein Seminarvortrag ist grundsätzlich eine pädagogische Situation. Insofern sollten Sie sich eben auch unter dem Gesichtspunkt, dass Sie ja hier vorhaben, einen pädagogischen Beruf, sich für einen pädagogischen Beruf auszubilden, mit der Frage von Präsentation beschäftigen. Im gewissen Sinne ist eben auch der Lehrervortrag Präsentation und ist auch der Schülervortrag in der Schule Präsentation, ist, wenn Sie in einer sozialpädagogischen Einrichtung vor Eltern ein Konzept vorstellen müssen oder auch vor Kolleginnen und Kollegen ein Konzept vorstellen müssen, die Präsentation eine Vermittlungssituation, also eine pädagogische Situation, und die Frage nach den Anforderungen an eine gute Präsentation ist insofern eine Frage nach den pädagogischen bzw. didaktischen Qualitäten einer Präsentation. Dazu ist es zunächst mal wichtig, sich über das Ziel der Präsentation oder einer Präsentation Rechenschaft abzulegen. Ich kann das hier natürlich nur, weil das jeweils von den Inhalten abhängig ist, welche jeweiligen Ziele man mit einer Präsentation verfolgt, nur auf einer sehr allgemeinen Ebene ansprechen. Es geht immer dabei um Vermittlung. Ich will anderen etwas vermitteln. Etwas, was ich selber, wofür ich selber eintrete, einstehe in der Präsentation. Wie gesagt, im Studium sind das Ergebnisse der eigenen wissenschaftlichen Arbeit. Das will ich anderen, einem Publikum, vermitteln. Ich will das anderen beibringen, was meine eigenen Erkenntnisse sind. Im Zusammenhang von Seminaren gibt es natürlich immer noch ein wichtiges Nebenziel, nämlich das Nebenziel, dass man auch dem Seminarleiter zeigt, dass man die Sache, zu der man beispielsweise ein Referat hält, gut durchdrungen und verstanden hat. Aber das ist, wie gesagt, ein Nebenziel. Auch wenn es vielleicht in Ihrem eigenen Empfinden im Vordergrund steht, eine Präsentation hat zum Hauptziel nicht den Seminar, also als Hauptadressaten eigentlich nicht den Seminarleiter, darf es nicht haben, der weiß ja alles schon, eigentlich mehr oder weniger, sonst ist als Vermittlungssituation geht es darum, dass Sie anderen, die das noch nicht wissen, noch nicht kennen, noch nicht verstanden haben, was Sie vermitteln wollen, noch verstehen, begreifen, zur Kenntnis nehmen sollen. Wichtig ist also, dass Sie Ihre Präsentation nicht mit Hinblick auf den Seminarleiter konzipieren, sondern mit Hinblick auf Ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen bzw. allgemeiner Ihr Publikum, dem Sie eben etwas vermitteln wollen. Das Nebenziel, auch dem Seminarleiter zu demonstrieren, wie gut man die Sache durchdrungen hat, darf das Hauptziel nicht stören oder seine Erreichung gar verhindern. Was immer dann der Fall wäre, wenn Sie dem Seminarleiter beispielsweise mit einer Fülle von Literatur, die Sie verarbeitet haben, mit einer Fülle von Erkenntnissen imponieren wollen, die aber die Aufnahmefähigkeit Ihres Publikums, das ja andere Voraussetzungen hat zum Verständnis als Ihr Seminarleiter, überfordern würden. Das ist kein immer ganz leichter Spagat zwischen diesen beiden Zielen, die für Sie relevant sind, wenn Sie eine Präsentation beispielsweise im Seminarzusammenhang halten. Entscheidend für die Qualität einer Präsentation ist daher auch nicht, was Sie losgeworden sind, was Sie sozusagen abgeladen haben, sondern entscheidend ist, was bei Ihren Zuhörerinnen angekommen ist. Und dieses Ankommen, das hängt natürlich auch eben von dem ab, was Ihre Zuhörerinnen und Zuhörer aufzunehmen in der Lage sind. Das hängt wiederum von deren Voraussetzungen ab, von deren Vorbildung und von deren Interesse und so weiter und so fort. So, didaktische Vermittlung als pädagogische Aufgabe hat es vor allen Dingen mit zwei Aspekten des Eingehens auf die Zuhörerinnen und Zuhörer bzw. die Adressaten der Vermittlung zu tun. Diese beiden Aspekte bezeichne ich hier mit Lernbarkeit und Lernwürdigkeit. Also wenn es um Vermittlung im Sinne von anderen etwas beibringen geht. Die Lernbarkeit hat etwas damit zu tun, den anderen das, was man ihnen vermitteln möchte, so nahe zu bringen, dass sie dem, was sie vortragen, tatsächlich folgen können, dass sie das aufnehmen können. Das heißt, Sie müssen das so aufbereiten, den Inhalt so aufbereiten, dass man dem Vortrag gut folgen kann. Das Zweite ist, dass Sie Ihre Zuhörer und Zuhörerinnen von der Lernwürdigkeit dessen, was Sie ihnen vermitteln, überzeugen müssen. Dass es sich also lohnt, zuzuhören. Also, dass man überhaupt beim Zuhören etwas versteht, ist das eine, und dass es dass man überhaupt bereit ist zuzuhören, ist das andere. Das sind also diese beiden Aspekte. Motivation, also die Zuhörer zu motivieren, zu interessieren, zu fesseln, zu packen oder wie auch immer. Und das hat was damit zu tun, dass also die Zuhörerinnen verstehen müssen, aufgrund ihres Vortrags, warum es sinnvoll ist, gut ist, interessant ist, spannend ist oder wie auch immer, sich mit dem zu beschäftigen, was das Thema ihres Vortrags ist. Also haben ihre Zuhörerinnen nachvollziehen können, warum und wozu es gut ist, sich mit dem von Ihnen bearbeiteten Thema zu beschäftigen. Das sind so die beiden Hauptgesichtspunkte, die die Qualität, die didaktische Qualität in einer Vermittlungssituation ausmachen. Ein zweiter Punkt, der die Wirkung des Vortrags betrifft, ist die Wirkung der Person des Vortragenden. Das darf man nicht unterschätzen. Also eine Vermittlungssituation ist immer auch eine Situation der personalen Begegnung. Und dabei geht es nicht nur darum, dass ein Inhalt rübergebracht wird, das war der Aspekt, den ich eben angesprochen habe, mit Lernbarkeit und Lernwürdigkeit, sondern auch, dass die Chemie sozusagen stimmt, dass der Funke überspringt, dass es zwischen den Personen auch irgendwie funktioniert. Das ist nun natürlich nicht eine Face-to-Face-Situation zwischen zwei Personen, sondern hier handelt es sich eben um die Situation, wo jemand vorne rumturnt und ein mehr oder weniger großes Publikum angesprochen werden soll und irgendwie zwischen dem Vortragenden und dem Publikum der Funke überspringen soll. Was gehört dazu auf Seiten der Person? Das erste ist, die Person muss überzeugen. Das hat zwei Aspekte. Das Überzeugen hat einen inhaltlichen Aspekt. Ja, also wenn ich jemandem etwas vermitteln möchte, bestimmte Einsicht vermitteln möchte, dann will ich ihn sozusagen auf der inhaltlichen Ebene auch von der Richtigkeit meiner Überlegungen überzeugen. Damit ich aber andere überzeugen kann, muss ich auf diese anderen auch den Eindruck machen, dass von dem, was ich vortrage, ich auch selbst überzeugt bin. Ich erlebe oft Vorträge, in denen man ganz deutlich merkt, dass die Studierenden, die da ihren Vortrag halten, von dem, was sie vortragen, selber alles andere als überzeugt sind. Sie haben irgendwo was gelesen und so weiter und gut, also das sollen Sie jetzt irgendwie im Referat verarbeiten. Sie haben es entweder nicht verstanden, es hat Ihnen nicht eingeleuchtet, es hat Sie nicht interessiert, was auch immer. Der Vortrag ist mehr oder weniger eine anstrengende, lästige Pflichtübung und das merkt man. Das merkt man als Zuhörer, als Zuhörerin, wenn so ein Vortrag rübergebracht wird. Die Leute selber sind nicht überzeugt von dem, was sie vortragen, und dann können sie natürlich auch nicht andere überzeugen. Also ganz wichtig ist natürlich, dass sie selber überzeugt sind von dem, was sie vortragen. Dann können sie auch überzeugend wirken. Das Zweite ist, waren sie, wenn man im Rückblick guckt, präsent? Waren sie wirklich da, anwesend? Dazu gehört natürlich auch präsent im Sinne dessen, dass Sie Ihr Publikum auch wirklich ansprechen, dass Sie Ihren Zuhörern sozusagen ins Gesicht gucken. Nicht präsent sind Sie beispielsweise, wenn Sie Ihr Papier haben, Ihr Kärtchen haben und immer da drauf gucken, sozusagen. Ne? Sich sozusagen verschließen vor dem Publikum und hinter irgendetwas, was sichtbar sein kann, wie ein Blatt Papier, das man sich vor die Nase hält oder auf das man den Kopf runter beugt, verschanzen oder Kärtchen, die Sie vorbereitet haben oder auch ein Bildschirm, auch hinter dem Bildschirm können Sie verschwinden. Aber das kann auch etwas sein, was man gar nicht sieht und trotzdem sind Sie dahinter irgendwie verschwunden, nicht wirklich präsent. Präsent sein heißt Dasein in der Situation, das heißt auch aufnahmefähig sein, aufmerksam sein für die Reaktionen aus dem Publikum. Also wenn zum Beispiel Unruhe entsteht auf den hinteren Reihen, wie im Moment zum Beispiel, dann müssen Sie das mitkriegen, dass das so ist. Wenn Sie das nicht mitkriegen, dass irgendwie das Publikum sich sozusagen verabschiedet, dann fangen Sie an sozusagen oder sind von vornherein zurückgezogen in einer Welt, in der Sie sich sozusagen verschließen. Von da aus sprechen Sie irgendwo hin, gegen eine Wand oder gegen sonst irgendwie etwas. Und das Publikum ist nicht wirklich, wird von Ihnen nicht mehr wirklich wahrgenommen. Und seine Reaktionen werden nicht wirklich wahrgenommen. Das heißt ja nicht immer, dass man darauf eingeht. Man kann nicht immer darauf eingehen, zumal man es nicht immer sofort interpretieren kann, was da los ist, warum es unruhig wird oder was auch immer. Das können Sie nicht immer so spontan einschätzen. Dennoch wird es in irgendeiner Weise von Ihnen eine Reaktion in Ihrer Art des Vortrags, ob bewusst oder unbewusst, dann provozieren, wenn Sie eben präsent sind, aufmerksam sind, sensibel sind für die Situation. Waren Sie lebendig und beweglich? Das hängt auch ganz eng damit zusammen. Es hängt zusammen damit, ob Sie überzeugt sind. Dann können Sie auch mit Überzeugungskraft eintreten. Etwas, was Sie selber fasziniert und begeistert, das können Sie natürlich ganz anders und das heißt auch viel lebendiger vertreten, als etwas, wovon Sie selber gar nicht überzeugt sind oder was Ihnen selber nichts sagt. Wenn Sie nicht präsent sind, dann sind Sie auch irgendwo hinter einer mehr oder weniger sichtbaren Mauer verschwunden. Auch das macht eine unlebendige Situation aus. Wenn Sie sich hinsetzen zum Beispiel, sind Sie weniger beweglich bei einem Vortrag, als wenn Sie stehen. Ich will jetzt nicht dafür plädieren, dass Sie rumturnen müssen. Das ist ja auch eine Typsache, wie man gestikuliert und so weiter. Ich weiß noch, als ich die erste Videoaufzeichnung eines Seminars gesehen habe, das ich gehalten habe, das ist inzwischen sehr, sehr lange her, weil ich ja nicht mehr der Jüngste bin. Aber ich kann Ihnen sagen, es war ein Schockerlebnis, das ich monatelang zu verarbeiten hatte. Und ich sagte, das bin ich, dieser reglose Mensch, diese tote Figur da, der man nichts ansieht, was sich in ihr tut, die sich nicht rührt, sich nicht bewegt und so weiter, keine Gestik hat, keine Mimik hat, um Gottes Willen. Jetzt kann man das nicht einfach trainieren und üben, sondern was mir klar geworden ist im Laufe meiner beruflichen Erfahrung ist, dass es sehr, sehr viel wirklich mit Erfahrung zu tun hat, damit, wie man in solche Situationen überhaupt reingeht. Ob man das auffasst als eine Pflicht, eine Aufgabe, die anstrengend ist, die schwer ist und der man sich halt stellen muss. Oder ob es auch was damit zu tun hat, dass man solche Situationen auch genießen kann. Vermittlungssituationen auch genießen kann. Jede pädagogische Situation, die etwas mit Präsentation zu tun hat, ist auch eine Situation, in der Sie in gewisser Weise sozusagen eine Bühne betreten. Und wenn Sie eine Bühne betreten, dann bedeutet das ja auch, dass sofern es eine gelingende Vermittlung ist, alle Augen auf Sie gerichtet sind. Sie stehen sozusagen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Und das kann furchtbar sein, wenn man ein schüchterner Mensch ist, wenn man das nicht gewohnt ist und wenn man auch einmal sagt, Gott, alle gucken auf mich und so weiter und Gott, kann ich das überhaupt bestehen und kann ich die Erwartungen erfüllen und so weiter und so fort. Ich denke, das ist natürlich, dass das erstmal, so lange man wenig Erfahrung hat, wenig Routine hat, dass man da erstmal vielleicht auch mit Ängsten reagiert auf solche Situationen und insofern nicht allzu lebendig und beweglich in einer solchen Situation ist. Aber je mehr Sie Selbstvertrauen entwickeln für solche Situationen oder in solchen Situationen, je mehr Sie damit klarkommen und wissen, solche Situationen kann ich bewältigen, desto mehr können Sie wahrscheinlich das auch genießen, dass eben alle Aufmerksamkeit auf Sie gerichtet ist, dass Sie im Mittelpunkt stehen. Und ich kann Ihnen nur sagen, das ist auch was Tolles. Ne? Also wenn Sie... Wenn man als Prof beispielsweise am Anfang des Semesters durchaus mit Herzklopfen in die erste Vorlesungssitzung kommt, man weiß, okay, da sitzen 200, 250 Leute, manchmal vielleicht noch mehr, das ist ja nicht ganz ohne, auch für mich nicht ganz ohne, also da gibt es Herzklopfen und erstmal noch ein bisschen weiche Knie, auch wenn man 40 Jahre das schon ungefähr macht, das ist, ganz geht das nicht weg. Das hat was mit Lampenfieber zu tun, das hat was mit auf die Bühne gehen zu tun und jeder, der in irgendeiner Weise vielleicht auch schon mal performativ tätig war, Theater gespielt hat oder irgendwie sowas, wird das also kennen. Schauspieler sagen das ja auch, egal wie routiniert sie sind, dass es immer wieder aufs Neue so ist und so eine Vermittlungssituation hat eben auch etwas davon und das macht auch so ein bisschen den Kick aus. Und wenn man dann also reinkommt und alle gucken einen an und man ist jetzt derjenige, der hier das Sagen hat, das ist schon auch nicht schlecht. Ne? Wenn man das genießen kann, dann kann man auch in so einer Situation lebendig sein. Und ich hoffe und wünsche Ihnen, dass es Ihnen gelingt, so etwas im Laufe Ihrer beruflichen Entwicklung auch zu erfahren und die entsprechenden Haltungen auch entwickeln zu können. Wenn man dies alles so zugrunde legt, dann denke ich, ist es wichtig, dass Sie, wenn Sie Ihren Vortrag konzipieren, ihn von Ihren Adressaten her versuchen zu konzipieren. Also nicht primär von der Sache her, nicht mit Hinblick auf den Seminarleiter, nicht von daher organisiert, wie Sie für sich selbst das systematisch ordnen würden, sondern von den Fähigkeiten der Zuhörer her, ihre von ihnen zu vermittelnden Inhalte aufzunehmen. Also von den Mitstudierenden her primär den Vortrag zu konzipieren und erst sekundär dann für den Seminarleiter oder die Seminarleiterin. Was die Dauer des Vortrags betrifft, gibt es eine Faustregel, die Sie als Orientierung nehmen können, dass ein Vortrag am Stück nicht länger dauern sollte als 30 bis 45 Minuten. Nun wissen Sie auch, Vorlesungen beispielsweise halten sich nicht daran. Die übliche Vorlesungseinheit sind 1,5 Stunden, verstößt also schon mal gleich gegen diese Faustregel. Ich denke auch, dass man das nicht zu einem Dogma machen darf, diese 30 bis 45 Minuten, weil das sehr, sehr stark davon abhängt, wie beispielsweise der Neuigkeitsgehalt ist. Wenn man, und der selber hat wiederum also Neuigkeitsgehalt für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und das hat wieder zwei Seiten. Wenn der Vortrag gar nichts Neues enthält für die Zuhörer, dann ist er natürlich langweilig und auch dann ist es schwer, einem Vortrag zu folgen, der einem nichts Neues bringt. Wenn er nur Neues enthält, dann ist man schnell mit der Rezipierung all des Neuen überfordert und irgendwann ist sozusagen der Kanal voll und man kann nicht mehr aufnehmen. Also irgendwo dazwischen, es darf nicht alles völlig neu sein für die Zuhörerinnen und Zuhörer, aber es darf auch nicht alles bekannt sein. Es muss sich anschließen lassen an Bekanntes. Aha, okay, davon habe ich schon mal was gehört. Ah, und so hängt das miteinander zusammen. Aber es muss auch neue Einsichten eröffnen, damit es interessant und spannend bleibt. Es hängt natürlich vom inhaltlichen Anspruchsniveau ab. Wenn Sie sozusagen ständig hochkonzentriert zuhören müssen, um überhaupt zu verstehen, worum es geht, das können Sie nicht so lange durchhalten, wie wenn es sich auf so einem Level bewegt, wo Sie ziemlich gut und ohne größere Anstrengung folgen können. Natürlich hängt es vom Vortragsstil ab. Es gibt mehr oder weniger gute Animateure, die dann aufgrund dessen, wie sie den Vortrag gestalten, das Publikum irgendwie bei der Stange halten können. Natürlich hängt es vom Interesse des Publikums am Thema ab. Darauf können Sie ein bisschen Einfluss nehmen, indem Sie versuchen, das Thema interessant zu machen für das Publikum. Und es hängt von der Qualität der medialen Unterstützung natürlich auch ab. Ein medial gut unterstützter Vortrag, und das ist das Thema beim nächsten Mal vor allen Dingen, was die Präsentationsfolien betrifft, dem kann man auch länger folgen als einem Vortrag, der völlig ohne mediale Unterstützung auskommen muss, wo Sie also nichts haben, beispielsweise, woran Sie auch ein bisschen sich orientieren können, optisch jetzt auch oder visuell sich orientieren können im Laufe des Vortrags. Bei längeren Vorträgen bedeutet das, dass man vielleicht versuchen sollte, sie in Abschnitte zu unterteilen, die jeweils unterbrochen werden von Pausen, in denen man entweder so etwas gibt wie eine Aufgabe zum Nachdenken, kann man zum Beispiel Partneraufgaben machen, dass sie sich mit bestimmten Teilen, Inhalten dessen, was vorher präsentiert worden ist, mal kurz dazu austauschen oder eine Aufgabe bearbeiten oder Rückfragen stellen können an Sie. Diskussion ist immer so eine Sache, weil man die wahrscheinlich dann abbrechen muss. Und die Notwendigkeit, eine Diskussion abzubrechen, denke ich, ist immer ein bisschen unangenehm. Vor allen Dingen, wenn es so richtig losgegangen ist und damit der Vortrag noch, wenn ich damit noch durchkomme, in der verfügbaren Zeit muss ich jetzt die Diskussion abwürgen. Das ist nicht so schön, deswegen ist es besser, wenn man also die Pausen nicht für Diskussion vorsieht, sondern nur für Rückfragen, damit man das besser beschränken kann und für die Diskussion am Ende genügend Zeit vorsieht. Ein wichtiger Punkt ist immer, wie mache ich es jetzt, wenn ich einen Vortrag halte, mache ich ein fertig ausgearbeitetes Manuskript, das ich dann verlese, entsprechend vortrage, oder trage ich frei vor. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen Sie im Studium machen, auch die Kolleginnen machen das sehr unterschiedlich. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die haben ausgearbeitete Manuskripte, die sie mehr oder weniger wörtlich dann auch vortragen. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die tragen völlig frei vor. Ein bisschen sowas dazwischen ist die Orientierung an Folien, die ja auch Stichworte bieten, so wie ich es mache. Ist mir lieber als mit Kärtchen zu arbeiten, aber auch mit Kärtchen kann man natürlich arbeiten. Ich bin der Meinung, dass Sie nach Möglichkeit versuchen sollten, frei vorzutragen. Das hat was mit Präsenz zu tun, das hat was mit Lebendigkeit und Beweglichkeit zu tun. Alles das ist mehr gegeben, wenn Sie frei vortragen, weil das auch immer bedeutet, freier Vortrag bedeutet auch immer, einen besseren Kontakt zum Publikum zu haben, das Publikum besser ansprechen zu können, als wenn Sie sich am Manuskripttext organisieren. Allein schon, was den Blickkontakt betrifft, weil Sie natürlich die meiste Zeit auf Ihr Papier gucken und nicht Ihr Publikum anschauen, wenn Sie ablesen. Außerdem ist das eine gute Übung für spätere typische berufliche Anforderungssituationen, in denen Sie nicht immer mit einem vorbereiteten Manuskript reingehen können in die Situation, wo Sie eben etwas zu vermitteln haben. Auch die Verständlichkeit des Vortrags gewinnt in aller Regel beim freien Vortrag. Jedenfalls, wenn man das einigermaßen hinkriegt, weil Sie eine einfachere Sprache verwenden als beim schriftlichen Vorformulieren zu Hause am Schreibtisch. Sie bauen kürzere Sätze, Und das bedeutet immer, dass es für das Publikum leichter ist, ihnen zu folgen, als wenn ein schriftlicher Text vorgelesen wird. Alles das gilt nicht mit absolut ausnahmslos. Es gibt natürlich auch durchaus die Möglichkeit, einen Text, den man aufschreibt, vom Zuhören her zu schreiben und insofern auch einen gut verständlichen Text vorzulesen. Beim freien Vortrag gibt es allerdings eben Risiken und Nachteile auch, das muss man auch sehen. Wenn Sie ein Manuskript, ein ausgearbeitetes Manuskript haben, haben Sie natürlich immer etwas, woran Sie sich festhalten können. Sowohl im wörtlichen Sinne als auch im übertragenen Sinne festhalten können. Sie haben immer die Sicherheit, inhaltlich drin zu sein. Sie verlieren den Faden nicht, den roten Faden nicht. Die Abfolge Ihrer Argumente ist festgehalten und kann Ihnen nicht irgendwie in Vergessenheit geraten und so weiter. Sie haben die Sicherheit des Zeitmanagements beim Verlesen in sehr viel höherem Maße als beim freien Vortrag. Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich zum Beispiel sagen, anfangs, als ich meine ersten Vorlesungen gehalten habe, bin ich aus großer Unsicherheit heraus mit ausgearbeiteten Manuskripten in die Vorlesung gegangen. Das kann man zu Hause üben, wie lange man braucht, um so ein Manuskript zu verlesen, und das kann man ziemlich gut kontrollieren, dann auch in der Vorlesungssituation selber oder Vortragssituation mit der verfügbaren Zeit auch auszukommen. Als ich dann dazu übergegangen bin, aufgrund der Rückmeldungen, die ich von den Studierenden bekommen habe, die gesagt haben, inhaltlich alles interessant, aber es ist furchtbar schade, dass sie nicht frei vortragen, sondern ein Skript vorlesen, habe ich mich dann entschieden, irgendwann zu sagen, okay, ich riskiere es mal, ich versuche es mal. Und das habe ich bis heute nun absolut überhaupt nicht bereut. Aber es bedeutete erstmal, dass ich feststellen musste, dass ich nicht mehr dieselbe Menge Inhalt in derselben Zeit unterbringe, weil ich beim freien Vortrag ungefähr das Doppelte an Zeit gebraucht habe. Also, man sieht das Publikum, man sieht zum Beispiel, da fangen Leute an, sich untereinander zu unterhalten. Irgendwie scheint eine Situation zu sein, dass ich aufgrund meines Vortrags mein Publikum verliere. Vielleicht wäre es jetzt wichtig, an dem Punkt mal ein Beispiel zu bringen, um das nochmal wieder fassbarer zu machen. Oder eine Provokation zu starten, um die Aufmerksamkeit der Leute wieder zu gewinnen. Das sind Dinge, die sind natürlich, wenn ich ein Manuskript habe, sozusagen nicht eingebaut. Aber wenn Sie frei vortragen, passiert das, dass Sie so etwas machen, und soll ja auch passieren. Das ist das Gute beim freien Vortrag, dass Sie eben reagieren können auf die Gesamtsituation. Aber das bedeutet eben, dass Sie sehr viel mehr Text für denselben Inhalt beim freien Vortrag brauchen. Das kommt den Zuhörern zugute, sie verstehen es viel besser, können viel besser folgen, aber sie müssen sozusagen beim inhaltlichen Umfang Abstriche machen. Also die Frage des Zeitmanagements ist schwieriger. Und da braucht es dann auch einer gewissen Erfahrung, bis man das so im Gefühl hat, wie viel Zeit man braucht für bestimmte Inhalte, die man vermitteln möchte, wenn man frei vorträgt. Meine Erfahrung ist die, dass wenn Studierende Referate halten, sie das Zeitmanagement zu 90% nicht hinkriegen. Nämlich, die Studierenden haben meistens davor Angst, dass sie nicht genug Stoff haben für die Zeit, die ihnen zur Verfügung steht. Das passiert eigentlich nie, aber das Umgekehrte passiert fast immer, dass die Zeit nicht reicht. Also die Angst muss eigentlich andersrum sozusagen sein. Kriege ich eigentlich das alles in der verfügbaren Zeit unter, was ich vorhabe? Meistens kriegen sie es nicht unter. Und das ist natürlich fatal, wenn man sozusagen den Vortrag abbrechen muss oder einmal in Schweinsgalopp verfallen muss, um also die letzten zwei Punkte, die eigentlich noch besonders wichtig sind, aber jetzt in hoppla hopp noch irgendwie abhandeln muss, weil die Zeit einem davonläuft. Die Formulierungsqualität ist beim freien Vortrag natürlich auch schlechter, als wenn man zu Hause sich hinsetzen kann und richtig an den Formulierungen feilen kann, hin und her überlegen kann, nochmal wieder überarbeiten kann und so weiter und so fort. Und die Formulierungsqualität ist natürlich auch nicht unwichtig. Man will ja seinen Gedanken und den Inhalten, die man vermitteln möchte, einen angemessenen Ausdruck verleihen. Einen möglichst genauen, präzisen Ausdruck verleihen. Und das kann man besser, wenn man das erstmal schriftlich fixiert. Das führt zum Beispiel dazu, dass in manchen Wissenschaftskulturen der freie Vortrag sozusagen verpönt ist. In der Philosophie ist es sozusagen, wenn Philosophen Kongresse halten, ist es völlig unüblich, dass frei vorgetragen wird, sondern da ist es üblich, dass Manuskripte verlesen werden. In der Pädagogik ist das unterschiedlich. Es gibt mehr philosophisch orientierte Pädagogik. Zum Beispiel in der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft gibt es eine Kommission Erziehungs- und Bildungsphilosophie. Wenn die ihre Tagungen und Kongresse hält, dann werden Manuskripte vorgelesen. Es gibt auf der anderen Seite beispielsweise die Medienpädagogik. Ich nenne mal diese beiden Kommissionen, Medienpädagogik und Erziehungs- und Bildungsphilosophie, weil ich in beiden Mitglied bin und in beiden auch Vorträge gehalten habe. Und in der einen habe ich ein Manuskript verlesen, beziehungsweise dreimal ein Manuskript verlesen, und in der anderen habe ich freie Vorträge gehalten, weil es da so üblich ist, dass man freie Vorträge hält, die halt von Folien unterstützt werden, während die Philosophen noch nicht mal Folien benutzen. Also das ist nach Wissenschaftskulturen sehr, sehr unterschiedlich. Ich denke jedenfalls auch unter Vermittlungsgesichtspunkten können Sie den Gewinn, den Sie haben, an Präsenz, an Lebendigkeit, an Verständlichkeit und so weiter beim freien Vortrag sozusagen abwägen gegen den Verlust an Formulierungsqualität, die Schwierigkeiten des Zeitmanagements. Ich würde sagen, in der Regel überwiegt der Gewinn. In der Regel. Ansonsten sollte man versuchen, sich langsam ranzutasten. Also für alle Fälle ein Manuskript haben, aber dennoch versuchen, frei vorzutragen. Oder ausführlichere Stichworte, wo nicht jeder Satz formuliert ist, aber wo vielleicht an besonders heiklen Passagen, wo man mit der Formulierung auch unsicher ist, sich die Formulierung vornotiert, die man dann halt an dieser Stelle auch verliest. Sozusagen freier Vortrag mit begrenztem Risiko. Man kann, wie gesagt, Manuskript schon mal als Rückendeckung irgendwie mitnehmen oder man macht sich Karten, Notizen. Die mediale Unterstützung hilft natürlich auch sehr. Für mich ist das sozusagen das, woran ich mich immer orientiere. Ich gucke halt auf den Bildschirm und weiß immer, was das nächste Stichwort ist und so weiter. Sie haben bei den meisten Präsentationsprogrammen ja außerdem auch noch die Möglichkeit, sich Notizen zusätzlich darauf zu schreiben, die das Publikum nicht sieht, die aber für Sie vielleicht wichtig sind, dass Sie es nicht vergessen. Zu der Folie wollte ich noch das und das sagen. Dann ist für Sie auf dem Bildschirm etwas anderes zu sehen, als da zu sehen ist, nämlich zusätzlich noch unten ein Teil, wo Sie Ihre Notizen zu der betreffenden Folie hinschreiben. Das ist also, denke ich, für solche Situationen zur Unterstützung auch ganz nützlich. Kommen wir nächste Woche noch drauf zu sprechen. Und was die Zeitkontrolle betrifft, können Sie sich auch ein bisschen helfen, dass Sie sich irgendwo notieren, wenn ich bei der und der Folie bin, oder bei dem und dem Kärtchen bin, das ich da habe, dann sollte nicht mehr als so und so viele Minuten verstrichen sein. Damit Sie unterwegs immer gucken können, okay, bin ich noch im Zeitplan und dann entsprechend sich im Tempo Ihres Vortrags, im Umfang dessen, was Sie da zu sagen, entsprechend korrigieren können. So, jetzt noch ein paar Regeln sozusagen, Faustregeln. Wenn ich Regeln gebe, dann würde ich sagen, wenn man sich daran hält, tut man gut. Aber es kann immer gute Gründe geben, von Regeln abzuweichen. Die interessantesten Sachen sind natürlich immer die, wo Regeln gebrochen werden. Aber wenn Regeln gebrochen werden, dann sollten sie sehr bewusst gebrochen werden und man sollte gute Gründe haben, die Regeln zu brechen, und man sollte mit dem Regelbruch etwas intendieren, wofür man dann auch entsprechend einsteht, worum man sich bemüht. Deswegen also diese Regeln unter dem Vorbehalt, dass Regeln auch immer dazu da sind, gebrochen zu werden, nicht nur dazu gehalten zu werden. Vortragsdauer mit dem Seminarleiter vorab klären, damit Sie da nicht unsicher sind, wie lange Sie vortragen können oder sollen. Wenn Sie ein Manuskript verlesen, dann auf die verfügbare Zeit den Umfang dieses Manuskripts genau abstimmen. Das klingt zum Teil wirklich nach Banalitäten und Selbstverständlichkeiten und dennoch wird immer wieder dagegen verstoßen. Leute schreiben das auf und haben nie getestet, ob das eigentlich möglich ist, das in der Zeit auch tatsächlich vorzulesen. Hallo, da drüben! Ja, Sie, Sie gucken mich auch gerade an. Könnten Sie ein bisschen ruhiger sein? Danke. Wenn Sie sich das Manuskript vorher aufschreiben, dann kann es sein, dass Sie es handschriftlich machen oder auch mit Maschine schreiben, also Computer schreiben. Sorgen Sie dafür, dass Sie das gut lesen können. Wenn Sie stehen, haben Sie das vielleicht so, halten Sie das so, dann muss die Schriftgröße so groß sein, dass Sie nicht so machen müssen, um es überhaupt lesen zu können, beispielsweise. Also wichtig, die Schriftgröße anpassen auf die Situation, in der Sie das lesen können müssen. Beziehungsweise, wenn Sie handschriftlich das machen, dann müssen Sie natürlich gucken, dass Sie Ihre eigene Handschrift lesen können. Nichts ist peinlicher, als wenn Sie im eigenen Manuskript mühsam entziffern, was da eigentlich steht. Kommt aber selbst bei Kollegen auf Kongressen vor. Sie sollten, was die Lautstärke betrifft, ganz heikler Punkt, ganz schwierig auch für viele, laut genug zu sprechen. In kleinen Seminarräumen geringes Problem, aber in größeren Seminarräumen oder gar in Vorlesungssälen, wenn man nicht hier sowas hat, ein großes Problem, je nachdem, wie die Stimme ist des Einzelnen. Kann man mehr oder weniger große Schwierigkeiten überhaupt haben, überhaupt stimmlich durchzudringen. Und wenn man dann auch noch unsicher ist, neigt man dann auch dazu, noch leiser zu sprechen. Ich habe das inzwischen ziemlich gut raus, mein Stimmvolumen anzupassen an die Situation. Aber das hat lange gedauert. Ich habe am Anfang meiner beruflichen Praxis permanent die Rückmeldung bekommen, lauter, bitte lauter, man versteht hier hinten nichts und so weiter und so fort. Also das muss man auch ein bisschen üben, dafür muss man ein Gefühl kriegen, wie viel Druck man reinlegen muss, damit man verständlich ist. Und man kann natürlich auch nur Druck reinlegen, wenn man ziemlich überzeugt ist von dem, was man zu sagen hat. Oder sagen wir mal so, es fällt dann jedenfalls leichter. Etwas, wo man selber nicht so richtig hintersteht, dann laut zu verkünden, das ist nicht ganz einfach. Üben, üben, üben. Einleitend das Thema Ihres Vortrags vorstellen. Klingt auch sehr banal, wird aber auch nicht immer gemacht, sondern es wird gleich losgelegt. Und so etwas wie eine leitende Fragestellung. Also ein Thema kann ja ein Begriff sein oder so. Und da kann man sich eine Menge vorstellen, was jetzt folgt. Also eine leitende Fragestellung, unter der nun zu diesem durch den Begriff gekennzeichneten Thema von Ihnen etwas vorgetragen wird. Und dann am liebsten, am besten auch noch eine Übersicht über den Ablauf des Gesamtreferats. Das habe ich vor, in folgenden Schritten abzugeben. Formulieren Sie kurze Sätze nach Möglichkeit. Scheuen Sie sich nicht, wichtige Aussagen zu wiederholen. Sie haben es schon mal gesagt, sagen Sie es ruhig nochmal, wenn es wichtig ist. Wir machen auch immer wieder die Erfahrung, dass Sachen, die wir zum Beispiel in Bezug auf die Organisation von Veranstaltungen, Modalitäten des Leistungsnachweises, wo wir eigentlich davon ausgehen, dass das etwas ist, wo die Studis sehr aufmerksam zuhören, dass selbst Sachen, die fünfmal gesagt worden sind, irgendwie nicht wirklich angekommen sind. Also immer wieder wiederholen die wichtigsten Sachen, auch wenn Ihnen selber das als vielleicht penetrant schon erscheint, aus der Perspektive der Rezipienten sieht das anders aus. Zwischendurch gelegentliche Zusammenfassungen machen. So, wir sind jetzt an dem und dem Punkt, wir haben bisher das und das gemacht. Kurz, aber so, dass man noch so, aha, das ist bisher gelaufen, das waren die Hauptaussagen, jetzt geht es so und so weiter. Schwierigkeit beim Seminarvortrag ist immer, wenn Sie wörtlich zitieren. Weil Sie müssen dann sagen, beim schriftlichen Text ist es einfach, da stehen Anführungsstriche unten. Dann kommt der Text, dann gehe ich schon Anführungsstriche hinten, fertig. Einfache Sache. Beim Schreiben kennen Sie vielleicht auch die berühmte Gestik, die ich so furchtbar finde, wenn im Vortrag so gemacht wird oder so gemacht wird. Ne? So. Und Anfang, Ende oder andersrum. So. Ich schaffe das nicht, weil ich mir so blöd vorkomme, wenn ich das mache. Ja. Und ich weiß nicht, man sieht immer ein bisschen albern aus, wenn man das macht. Und ich möchte nicht gerne albern aussehen. Es gibt Situationen, da kann man sich das vornehmen, albern zu sein oder albern auszusehen, aber in der Regel möchte man ja nicht unbedingt albern rüberkommen, sondern es soll ja auch ein gewissen Eindruck machen, was man sagt. Und die Ernsthaftigkeit des Vortrags soll klar sein. Insofern sage ich dann eher so, Zitat Anfang oder Zitat Ende, aber ist auch irgendwie blöd, ne? Sowas einschieben zu müssen. Und wenn es längere Zitate sind, vergisst man, ist es immer noch wörtliches Zitat? Ich zitiere immer noch, so und so weiter und so fort. Also das ist eine schwierige Sache mit den wörtlichen Zitaten. Deswegen würde ich sagen, vermeiden Sie wörtliche Zitate beim Seminarvortrag, geben Sie es sinngemäß wieder. Wenn es wichtig ist, es wörtlich zu zitieren, dann müssen Sie es, sollten Sie es medial unterstützen. Also die Folie, auf der Folie sollte dann das Zitat sein, dann brauchen Sie es nicht in Ihrem Vortrag entsprechend zu markieren als Zitat, sondern hat man es vor Augen. Das meine ich mit erkennbar machen, sichtbar machen als Unterstützung. Dann, Sie haben ja in der Regel in Referaten Literatur, die Ihnen genannt worden ist, wiederzugeben, inhaltlich wiederzugeben, zu referieren eben. Und zum Teil eben dann auch zu interpretieren oder vielleicht auch eine Position dazu zu entwickeln. Nicht eine Meinung, ne? Oder wenn Meinung, dann eine wissenschaftliche Meinung, also eine begründete Meinung. Das wissen Sie ja inzwischen, dass das mein Steckenpferd ist, der Unterschied zwischen Meinung im Sinne der politischen Meinungsfreiheit und der wissenschaftlichen Freiheit. Machen Sie beim Vortrag immer klar, wo Sie referieren. Der Autor sowieso vertritt die und die Position. Und davon halten Sie, dazu halten Sie sozusagen immer eine gewisse Distanz, damit klar ist, das ist jetzt nicht Ihre Auffassung oder Ihre Position, sondern das ist der und der Autor, der es so vertritt. Und dann, wo Sie Ihre Interpretation dazugeben. Weil in der Regel kann man Dinge auch immer unterschiedlich interpretieren. Und dann müssen Sie deutlich machen, so, dies ist jetzt nicht einfach das, was der Autor sagt, sondern so habe ich ihn verstanden, so interpretiere ich ihn. Also immer sozusagen diesen Vorbehalt, so habe ich ihn verstanden, mit einfügen, damit Ihre Zuhörerinnen und Zuhörer unterscheiden können zwischen dem, wo Sie sagen, so spricht der Autor, so verstehe ich ihn oder gar so bewerte ich ihn im Sinne von Kritik, die man daran übt, Einverständnis mit der Position, das man hat. Wenn Sie zum Schluss kommen, wenn sich abzeichnet, dass Sie zum Schluss kommen, lassen Sie Ihr Publikum sich darauf freuen, indem Sie es ankündigen. Ah, endlich kommt er oder Sie zum Ende. Schluss also ankündigen. Kann ja auch sein, so, oh, schon, schade und so. Aber meistens ist es eher andersrum. Dann in einer abschließenden Zusammenfassung die wichtigsten Aussagen zum Thema nochmal zusammenfassen. Wichtig dabei auch die leitende Fragestellung, die Sie am Anfang formuliert haben, wenn Sie eine formuliert haben, auch nochmal daraufhin zu resümieren, Ihren Vortrag. Was hat denn mein Vortrag zu dieser Fragestellung eigentlich jetzt wirklich an neuen Erkenntnissen, Lösungen oder wie auch immer Antworten gebracht? Dann, wenn anschließend noch Zeit sein soll, in der Regel ist das ja so bei pädagogischen Seminaren, dass dann noch Zeit für Diskussion sein soll, können Sie offene Fragen und Probleme für eine anschließende Diskussion formulieren, die dann überleiten und so weiter und dann auch immer dem Publikum danken für seine Aufmerksamkeit. Das, denke ich mal, gehört so ein bisschen zum guten Ton, hat nichts mit Wissenschaft zu tun, sondern einfach mit einer Weise des Umgangs mit seinem Publikum. In der Diskussion, denke ich, sollten Sie versuchen zu trennen zwischen Verständnisfragen, die zum Referat kommen. Die sollten Vorrang erstmal haben, dass man die erstmal klärt und dann anschließend in die inhaltliche Diskussion einsteigt. Das ist auch so Usus bei wissenschaftlichen Kongressen und Tagungen, dass erstmal immer Verständnisfragen geklärt werden und anschließend dann die inhaltliche Diskussion stattfindet. Bei der Diskussion müssen Sie aufpassen, dass Sie sich nicht irgendwie unversehens in die Rolle versetzt sehen, dass Ihre Zuhörer kritische Anfragen an die von Ihnen referierte Position haben und Sie unter der Hand sozusagen zum Verteidiger der Position des von Ihnen Referierten werden, auch da, wo Sie möglicherweise Schwierigkeiten haben, diese Position überhaupt zu verteidigen. Ziehen Sie sich da ruhig zurück, sozusagen der Autor sagt das, oder der Autor würde zu diesem Einwand vermutlich so und so erwidern. Oder Sie sagen, ich weiß auch nicht, was der Autor dazu sagen würde. Ich selber würde dazu vielleicht das und das sagen. Also immer so einen Unterschied machen zwischen dem, was Sie vom Autor wissen und wiedergeben können und dem, was Sie selbst dazu sagen können. Aber eine sozusagen unter der Hand passierende Identifizierung mit dem Autor sollten sie vermeiden. Wenn, dann muss es so sein, dass sie selber so überzeugt sind, dass sie sich ganz bewusst damit identifizieren. Dann ist das natürlich was anderes. Und auch hier wieder ganz zum Schluss dem Publikum für die Diskussion danken. So, das war es zunächst mal zum Seminarvortrag. Dann würde ich jetzt noch ein wenig zur Unterstützung durch ein Handout, durch ein begleitendes Handout sagen. Handout ist keine zwingende Sache, aber ist oft nützlich, wenn Sie das zusätzlich vorsehen zum Seminarvortrag und vielleicht auch zusätzlich zur Begleitung mit einer Folienpräsentation. Oft wird das auch als Thesenpapier pauschal bezeichnet, worum es dabei geht. Erwarten Sie ein Thesenpapier, fragt man vielleicht den Seminarleiter, ohne dass immer klar ist, was meine ich eigentlich, wenn ich von Thesenpapier spreche. Deswegen sage ich, Handout ist sozusagen der Oberbegriff und ein Handout kann ein Thesenpapier sein, kann aber auch was anderes als ein Thesenpapier sein. Nicht jedes Handout ist ein Thesenpapier. Wenn Sie beispielsweise eine Gliederung Ihres Vortrags als Handout verteilen, ist das kein Thesenpapier. Wenn Sie bestimmte zusätzliche Informationen geben zu Ihrem Vortrag, ist das auch kein Thesenpapier. Ein Thesenpapier muss Thesen enthalten. Und eine These ist eine Behauptung. Und Behauptungen sind dazu da, im Wissenschaftsbetrieb zur Rückfrage oder zum Widerspruch zu provozieren. Also ein Thesenpapier enthält Behauptungen, die zur Rückfrage oder zum Widerspruch provozieren sollen. Und andere Papiere, die Informationen, zusätzliche Informationen geben, aber nicht Behauptungen enthalten, die provozieren, die würde ich eben als Infopapier bezeichnen. Beispielsweise darauf hält man Informationen fest, deren Vortrag im Referat ermüdend wirken würde, beispielsweise umfangreiche Gesetzestexte oder die man in schriftlicher Form angemessener präsentieren kann. Das kann sich um Zahlenmaterial handeln oder um Schaubilder handeln. Oder die als ergänzende Hintergrundinformation verteilt werden, die dann gar nicht in der Seminarsituation unbedingt gelesen werden sollen, sondern die Leute mitnehmen können, um zusätzliche Informationen zu haben. Aber das kann manchmal auch was sein, wo man sagt, lest euch das und das mal durch, damit man das nicht vortragen muss. Am interessantesten bei Handouts ist das Thesenpapier, das also Behauptungen enthält. Es gibt zwei Möglichkeiten, dass eine Behauptung kann sozusagen etwas eröffnen. Dann ist es initiale Behauptung. Ich stelle jetzt mal eine These in den Raum. Und das ist dann eine These. Wenn es eine wirkliche These ist, darf es keine Banalität sein. Das ist schon mal wichtig, was ich sowieso von selbst versteht, sozusagen. Es darf auch keine bloße Tatsachenaussage sein, sondern es muss eine Behauptung sein, also keine Tatsachenaussage, eine Aussage über Tatsachen, die sowieso jeder als Tatsachen akzeptiert. Sondern es muss eine Behauptung sein, zu der es einen möglichen Widerspruch gibt oder Einwand gibt. Insofern eine Behauptung, welche nach Begründung und Erklärung verlangt. Ich stelle mal eine These in den Raum, heißt dann, so, und jetzt erwarte ich für diese These eine Begründung. Wie kann man diese These so vertreten? Der Einsatz eines Thesenpapiers in diesem Falle würde bedeuten, dass ich auf dem Papier die Thesen formuliere, damit die übersichtlich dargestellt sind, und in meinem Vortrag dann entlang dieser Thesen beispielsweise Begründungen dazu liefere, zu dem, was in den Thesen enthalten ist. Mein Vortrag ist dann also sozusagen Begründung und Erklärung zu den im Thesenpapier enthaltenen Thesen und Behauptungen. Nun können Thesen auch sozusagen zusammenfassende Behauptungen oder abschließende Thesen sein. Ich habe einen Vortrag gehalten, zum Schluss fasse ich nochmal in Thesenform zusammen, was ich hier Ihnen erzählt habe. Dann hat die These eine andere Funktion, sie soll sozusagen zur anschließenden Diskussion überleiten. In der ersten Funktion ist es sozusagen die Einleitung in meinen Vortrag, im anderen ist es die Einleitung oder Überleitung zur Diskussion. Achten Sie darauf, welche Art von Thesen Sie verwenden. Es gibt bei einer Thesendiskussion, also Thesen werden immer diskutiert, entweder Sie diskutieren sie alleine, indem Sie sie erläutern und begründen, das ist auch eine Thesendiskussion, oder Sie diskutieren sie eben mit Ihrem Publikum. Es gibt verschiedene Varianten von Thesendiskussionen. Die erste Variante ist die lineare Struktur. Sie können übrigens diese Unterschiede können Sie auch auf Hausarbeiten übertragen. Auch Hausarbeiten können so organisiert sein, dass sie in Form einer Thesendiskussion angelegt sind. Und auch da könnten dann diese drei Varianten, die ich Ihnen jetzt vorstelle, eine Rolle spielen. Und ich sage Ihnen auch kurz, wann welche Variante möglicherweise sinnvoll ist. Lineare Struktur, ich stelle eine These auf, erkläre die und begründe die und es folgt eine zweite These, die erkläre ich und begründe ich und so weiter und so fort. Und dann habe ich vielleicht vier Thesen hintereinander, fünf Thesen, die ich der Reihe nach erläutere und erkläre, fertig aus, schlichte Form. Wenn ich eine bestimmte Position beispielsweise darstellen möchte, dann kann ich das so aufbauen. Eine andere Form ist die Kontroverse. Ich habe eine Position, These 1, und dann gibt es eine Gegenposition, sozusagen die Gegenthese dazu. Auf diese Weise kann ich Positionen gegenüberstellen. Dann fahre ich sozusagen fort mit der ersten Position, These 2, und dann kommt die Gegenthese aus der anderen Position und so weiter. Und so kann ich unterschiedliche wissenschaftliche Auffassungen gegenüberstellen, wenn ich das in Thesenform oder in Form einer Thesendiskussion machen möchte. Das können Kontroversen sein, die sich so tatsächlich abgespielt haben. Dann finden Sie die Gegenthesen sozusagen in der wissenschaftlichen Diskussion und Sie müssen sie nicht entwickeln. Das können Sie aber auch sozusagen selber konstruieren, indem Sie Positionen, die sich eigentlich gar nicht aufeinander bezogen haben in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung, indem Sie sie aufeinander beziehen und in der Form von These und Gegenthese einander gegenüberstellen. Aus der Sicht von sowieso stellt sich das und das so und so dar, beispielsweise Gewalt in den Medien. Fördert das nun, also wenn Gewaltdarstellung in den Medien, fördert das Gewaltbereitschaft bei den Rezipienten? Gerne diskutiertes Thema in der Öffentlichkeit, gerne damit in Zusammenhang gebracht. Je mehr Gewalt in den Medien, desto mehr Gewalt auf den Straßen und auf den Schulhöfen und wo auch immer. Und da gibt es Positionen, die das auch vertreten. Spitzer sagt sowieso und so weiter. Und dann können Sie aus der medienpädagogischen Diskussion eine Gegenposition anführen, wo gesagt wird, da besteht kein zwingender Zusammenhang zwischen dem einen und dem anderen. Und wie argumentieren die jeweils und wie stellt man das einander gegenüber? Welche ist die Begründung für die eine These, welche ist die Begründung für die andere These und man konfrontiert das miteinander. Das bleibt dann bei der Kontroverse in dem Sinne der Gegenüberstellung stehen. Das ist irgendwie oft unbefriedigend, wenn man das nur gegenübersteht, der eine sagt so und der andere sagt so. Aha, okay. Der eine argumentiert so, der andere argumentiert, was ist denn jetzt richtig? Wie beziehe ich das denn jetzt aufeinander? Und in der Regel hat man also irgendwie bei so einer Kontroverse, bloßen Kontroverse, das Gefühl, so, es muss irgendwie sowas wie eine Auflösung dieser Kontroverse geben, wo ich dann sagen kann, okay, ich positioniere mich jetzt so und so. Das kann natürlich heißen, dass eine der beiden Positionen überzeugender ist, argumentativ stärker ist und dann ist es eine Position, die sozusagen in der Kontroverse sich durchsetzt. Es kann aber auch sein, dass die Positionen, in denen sie sich wechselseitig argumentativ These gegen These aufeinander beziehen, sich sozusagen wechselseitig immer wieder in Frage stellen und man weder der einen noch der anderen Position so eindeutig sich zuordnen kann. Dann kommt die dritte Form ins Spiel, nämlich die dialektische Entwicklung. Das ist die anspruchsvollste Form, wo man also Positionen gegeneinander stellt, These 1, Gegenthese 1, zunächst mal nicht miteinander vereinbar und jetzt finde ich sozusagen eine Synthese aus diesen beiden Positionen, die diese beiden Positionen sozusagen aufhebt auf einer etwas höheren Ebene und sagt, der Spitzer beispielsweise kommt zu seiner Auffassung aus den und den Gründen und insofern kann man ihm auch folgen, aber die Argumente der zweiten Position sagen, dass der Zusammenhang zwischen Gewalt in den Medien und Gewaltbereitschaft von Kindern und Jugendlichen nicht alleine und niemals ausschließlich auf Medien zurückzuführen ist. Er ist auf Medien auch rückführbar, es ist ein Faktor, da hat Spitzer recht, aber er hat nicht damit recht, dass es der ausschlaggebende oder alleinige Faktor ist, sondern Sozialisationsbedingungen, Elternhaus, Vorbildung und ich weiß nicht was, spielen ebenfalls eine Rolle, also insofern muss man letztlich sagen, es gibt eine Synthese, im Beispiel jetzt, weder sind es nur die Medien, noch ist es nur das soziale Umfeld, sondern es ist eine Wechselwirkung zwischen Medien und sozialem Umfeld, das die Gewaltbereitschaft bei Kindern und Jugendlichen fördert. So. Das war jetzt ein konstruiertes Beispiel, was jetzt nichts, also dürfen Sie jetzt nicht sagen, so ist es, so was Gewalt in den Medien und Gewalt von Kindern und Jugendlichen betrifft. Es ist noch ein bisschen komplexer, als ich das jetzt dargestellt habe. Es sollte nur ein Beispiel sein, These, Gegenthese, Synthese. So, und das kann man dann weiterentwickeln, dann gibt es wieder von der einen Position her eine weiterführende These, Gegenthese, Synthese und so weiter. Und so kann das dann, das ist also etwas, worin man gut wissenschaftliche Entwicklung wissenschaftlicher Positionen darstellen kann. Und zwar nicht jetzt in einer einzelnen Position, das wäre eher das Eins. Das Zweite ist die Kontroverse. Das Dritte ist, wie sich aus Kontroversen sozusagen neue Einsichten entwickeln und aus diesen neuen Einsichten dann auch neue gemeinsame Überzeugungen entwickeln. Und das wäre die Form der dialektischen Entwicklung. Und zum Abschluss, ich komme zum Schluss. Ja. Ein paar Regeln für Thesenpapiere bzw. Handouts. Infopapier und Thesenpapier nicht verwechseln. Die brauchen dabei kein Titelblatt, im Unterschied zur wissenschaftlichen Hausarbeit kein Titelblatt, aber sie sollten die wichtigsten Angaben zur Lehrveranstaltung, Datum, Referent, Thema und so weiter am Kopf des Papiers platzieren, damit, wenn man das mal irgendwo abheftet und so weiter, immer klar ist, in welchem Kontext dieses Papier stand. Versuchen Sie also, solches Papier kurz und bündig zu verfassen, damit das schnell überflogen werden kann, schnell aufgenommen werden kann im Seminarkontext, wenn es im Seminar selber eben eine Rolle spielen soll und nicht nur mit nach Hause genommen werden soll. Auch hier wichtig, das Thema vorwegzustellen, also auch schriftlich zu formulieren, oben drüber. Klar, scheint wie eine Selbstverständlichkeit, aber wird eben auch oft nicht gemacht. Und die Thesen sollten dann aber eben auch mit Bezug wirklich mit nachvollziehbarem, für den Leser der Thesen, nachvollziehbarem Bezug zum Thema formuliert sein. Es ist gut, wenn Sie die Thesen durchnummerieren, damit man in der Diskussion beispielsweise schnell Bezug nehmen kann auf dritte These, fünfte These und so weiter und nicht erst durchzählen muss oder die ganze These erst vorlesen muss. Formulieren Sie, wenn Sie Thesenpapiere formulieren, wirklich Behauptungen, die provozieren. Also keine Banalitäten, wo sowieso sagt, ja klar, jeder, also nichts provoziert wird. Und auch keine sachlichen Feststellungen, die einfach Tatsachenaussagen beinhalten, sondern es sollte schon etwas sein, worüber man unterschiedlicher Position oder unterschiedlicher Auffassung sein kann und worüber man sich dann eben auch entsprechend auseinandersetzen kann. Es ist ganz gut, wenn nicht alles im Papier steht, was Sie auszupacken haben, sondern dass Sie noch irgendwas haben, womit Sie das Publikum auch noch überraschen können, damit Sie das Publikum auch noch ein bisschen bei der Stange halten können unterwegs im Vortrag. Sie sollten sehr gut vorbereitet sein darauf, dass Sie Ihre Thesen erläutern und verteidigen können. Nichts ist peinlicher, als wenn Sie eine provokante These formulieren, dann kommt heftiger Widerspruch und dann sagen Sie, habe ich auch nicht so gemeint. Oder so ernst war das nicht von mir. Also sollten Sie dann schon, ne? Also Sie sollten damit rechnen, dass Sie, wenn Sie Thesen formulieren, auch Widerstand erfahren und darauf sollten Sie eingestellt sein, dann darauf antworten und erwidern zu können. Ja, das sind eigentlich die wichtigsten Sachen, die ich Ihnen heute vermitteln wollte. Sie sehen, mein Zeitmanagement haut inzwischen schon so ganz gut hin. Eine Stunde habe ich tatsächlich geschafft, alles unterzubringen. Wir sehen uns dann hier in diesem Kontext noch einmal in der nächsten Woche. Da geht es dann um Präsentationsfolien. Manche von Ihnen sehe ich vorher noch. Machen Sie es gut. Bis dahin. Schöne Woche noch. Tschüss.